ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Am Dienstag gibt's einen ARD-weiten Schwerpunkt zum Thema Herkunft. Und heute spreche ich schon mal mit einem Mann, der viel dazu geforscht hat, wie unsere soziale Herkunft unseren Lebensweg bestimmt und mehrere Bestseller geschrieben hat, was für einen Forscher erstmal ungewöhnlich ist. Professor Dr. Aladin L. Mafalani, herzlich willkommen.
Hallo, grüße Sie.
Wenn du dich genug anstrengst, dann kannst du alles erreichen, was du willst. Das ist ein Satz, den ich früher von meinen Eltern oft gehört habe. Haben Sie solche Sätze von Ihren Eltern früher auch gehört?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sogar gehört, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen als die anderen.
Weil Sie das Kind zweier syrischer Flüchtlinge sind, also Migrationshintergrund hatten, nehme ich mal an.
Genau, so haben das meine Eltern interpretiert, ja.
Ich bin Anfang der 70er Jahre geboren, Sie 1978. Die Frage ist, hat dieser Satz damals gestimmt? Also wenn du dich genug anstrengst, kannst du alles erreichen. Und stimmt er heute?
Nee, der stimmte weder damals noch heute. Aber was schon stimmt, ist, dass es nicht ganz falsch ist, dass man durch sein eigenes Zutun, durch Engagement, Einsatz und Disziplin schon mehr erreicht als ohne das Ganze. Es ist nur nicht so, dass die Herkunft keine Rolle spielt, also dass man es wirklich selbst in der Hand hat. Das kann man ziemlich gut messen, dass das früher nicht stimmte. Früher waren nur andere Dinge anders. Also alle hatten mehr Chancen früher. Und das neigt sich jetzt so langsam zum Ende oder ist schon zu Ende. Das heißt, es gibt verschiedene Phasen, in denen Chancen sich allgemein ausweiten oder eben schließen. Aber dass die Herkunft keine Rolle spielt, das konnte man bisher noch nie messen.
Aber Sie sind ja eigentlich jemand, da würde man fast sagen, das ist ein Beweis dafür. Weil, wie gesagt, Sie sind in Deutschland im Ruhrgebiet geboren, aber Kind war ja syrischer Flüchtlinge. Also erstmal keine allzu leichten Startvoraussetzungen. Heute sind Sie Professor und Träger des Bundesverdienstkreuzes.
Ja, also das ist ja auch etwas, was mir immer wieder begegnet. Nur bin ich leider der Beleg für genau das, worüber wir heute sprechen, denn meine Eltern sind beide Akademiker. Und das heißt, wenn wir vom Bildungsniveau ausgehen und auch von den ökonomischen Rahmenbedingungen aus meinem Elternhaus, dann war mein Erfolg zumindest jetzt nicht so unwahrscheinlich, also als Akademikerkind. Viele denken nur, wenn man Aladin heißt, syrische Eltern hat, dann ist man bestimmt ein Aufsteiger. Das gilt für mich nicht.
Der Untertitel Ihres Buches Mythos Bildung lautet auch die ungerechte Gesellschaft. Deshalb auf einer Notenskala von 1 bis 6. Wie ungerecht ist die Gesellschaft in Deutschland heute? Wobei 1 heißt maximal gerecht und 6 ungenügend, also maximal ungerecht.
Ja, dann ich würde Deutschland eine 4 geben. Jetzt kommt es drauf an. Es gibt natürlich Nationalstaaten und Gesellschaften, wo es deutlich schlechter ist. Es war historisch gesehen auch eine ganze Weile deutlich schlechter. Wenn man das alles mit berücksichtigt, käme man vielleicht auf ein etwas besseres Ergebnis. Aber wenn ich jetzt so bewerte, wie ich es persönlich bewerten würde, also was wäre möglich an Chancengleichheit und was ist gerade real, dann würde ich sagen, sind wir so weit von dem Möglichen entfernt, dass ich eher so zu einer 4 tendiere.
An was machen Sie das fest?
Ich mache das daran fest, dass wir eigentlich ja wissen, was dieser Herkunftseffekt bedeutet. Wir wissen, dass die Herkunft einen einschränkt oder eben Möglichkeitsräume bietet. Wenn das so ist, dann heißt das, wir müssten also die Elemente der Herkunft entweder ausgleichen oder abschwächen. Und das würde bedeuten, dass wir uns eben nicht so sehr auf die Familien verlassen, sondern dass wir viel stärker versuchen, auszugleichen, zu fördern, zu unterstützen. Davon würden im Übrigen alle Kinder profitieren. Man kann ziemlich gut zeigen, dass jeder Euro, den man zusätzlich in der frühen Kindheit investiert, bei allen Kindern einen Rieseneffekt auslöst im Vergleich zu anderen möglichen Investitionen mit dem gleichen Euro. Und je später man den Euro investiert, desto geringer ist der Effekt. Ne? Aber dieser Effekt ist bei benachteiligten Kindern besonders ausgeprägt. Ich würde sagen, so die Grundausrichtung wäre, wenn man nicht Familie verändert oder die Eltern entrechtet oder so. Sowas ist gar nicht gemeint, sondern dass wenn man dafür sorgt, dass für die Lernentwicklung und für den Bildungserfolg die Eltern eine zunehmend geringere Rolle spielen und wenn man sich grob immer daran orientiert, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung es gehen muss. Und da machen wir mehr als in vergangenen Jahrhunderten, das ist klar, aber viel weniger, als wir könnten.
Ja, und ich denke, da wären auch die Eltern nicht böse, wenn sie zum Beispiel nicht bei den Hausaufgaben helfen müssen.
Ja, wenn sie nicht zum Beispiel das ja. Und wenn sie nicht, besonders jetzt in der Vergangenheit, aber auch heute noch Mütter, wenn sie nicht sich um all so viele Dinge kümmern müssten, wenn sich nicht alle Systeme darauf verlassen würden, dass die Eltern schon einspringen, wenn es sein muss, sondern wenn man es hinbekäme, dass die Institutionen, und da denke ich besonders an Kita und Grundschule, wenn die eigentlich in die Lage versetzt werden, alle möglichen Herausforderungen selbst zu lösen. De facto ist es aber, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, ist es aber so, dass sobald ein Problem auftaucht, werden die Eltern anrufen. Das heißt, sobald etwas nicht vernünftig funktioniert, ruft man den Herkunftseffekt an, um das jetzt mal völlig überspitzt zu formulieren. Und ich will Ihnen das mal deutlich machen, wie unerwartet das zum Beispiel für neu zugewanderte Familien ist, weil die denken sich, Moment mal, die Lehrerin oder der Lehrer, die mich gerade anruft, die haben doch studiert und die fragen mich jetzt, was wir vorhaben zu tun, um das Problem zu lösen. Und die denken sich, nee, aber ihr seid doch die Experten für, wie man mit Kindern umgeht. Wir doch nicht. Und in Deutschland denkt man, die denken falsch. Aber international gesehen, wenn man insgesamt auf der Welt sich anschaut, wie das Verhältnis ist zwischen Bildungsinstitutionen, also den Profis und den Eltern, dann ist es eigentlich so, wie es bei uns läuft, komisch. Also außergewöhnlich.
Jetzt lassen Sie uns mal über einige Ihrer Erkenntnisse sprechen. Darüber, wie sich unterschiedliche Startvoraussetzungen unterschiedlich auswirken. Nehmen wir jetzt mal drei gleichaltrige Jungs ohne Migrationshintergrund hier aus Mainz, die in die erste Klasse Grundschule kommen, im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, der sehr heterogen ist. Paul wohnt im Waldwillengebiet, Vater ist Arzt, Mutter Lehrerin. Kevin wohnt in der Hochhaussiedlung gleich nebenan, Vater Busfahrer, Mutter Reinigungskraft. Und in der Wohnung nebenan wohnt Justin, da ist die Mutter gestorben, der Vater ist Bürgergeldempfänger. Mit welchen unterschiedlichen Startvoraussetzungen kommen die Kinder in der ersten Klasse Grundschule an?
Sie sprechen da schon total spannende Sachen an, denn im Hinblick auf die ökonomische Situation, auf das Armutsrisiko, im Hinblick auf Bildung, aber auch im Hinblick auf Wohnraum und die Präsenz von Eltern und die Fähigkeiten der Eltern haben Sie jetzt ziemlich unterschiedliche Kindheiten skizziert. Und das alles spielt eine Rolle. Also das alles spielt eine Rolle. Und interessanterweise würde ich jetzt sagen, dass das Geld, also das rein ökonomische, vielleicht die geringste Rolle spielt. Bis zu einem bestimmten Punkt ist es schon relevant, also man braucht schon ein Minimum, aber wie auch bei Erwachsenen ist es so, ab einem bestimmten Punkt bringt mehr Geld jetzt nicht mehr Glück oder Ähnliches. Aber die Fähigkeiten der Eltern, also als Beispiel, wenn man in einer Familie aufwächst, wo ein Elternteil, beide Elternteile suchtkrank sind oder in einer anderen Weise schwer krank sind. Wenn ein Elternteil gestorben ist und das praktisch durch einen Elternteil dann kompensiert werden muss, wenn aufgrund des Wohnraums, der Nachbarschaft multiple Benachteiligungen da sind, also ich könnte man jetzt alles so aufzählen, dann leuchtet einem, glaube ich, sofort ein, dass das einen Einfluss hat auf die Möglichkeiten, die ein Kind hat, sich zu entfalten, auf die Möglichkeiten, Entwicklungsimpulse zu geben und vieles mehr. Weil uns muss ja allen klar sein, dass der Kontostand der Eltern nicht direkt zu kognitiver Leistung führt bei den Kindern. Das gibt keine Kausalität zwischen Geld und kognitiver Leistungsfähigkeit, sondern eigentlich ist Geld nur ein Indikator dafür, dass die Eltern, die Familie insgesamt Möglichkeiten hat und wahrscheinlich dann, und darauf kommt es dann viel mehr an, also auf diese Mechanismen, Entwicklungsimpulse gibt, das Kind fördert und fordert, Orientierung gibt und so weiter und so fort. Und dann kann man das zum Beispiel auch messen mit, es wird wahrscheinlich nur eins dieser drei Kinder, einer dieser drei Söhne, ein Musikinstrument lernen und mehrere, weiß ich nicht, Sportarten erlernen. Und
also wahrscheinlich Paul, ne? Paul, wo der Vater Arzt und die Mutter Lehrerin ist.
Das war der erste, ne? Ja, genau. Und das sieht man im Übrigen sogar bei Sportvereinen. Also wir glauben ja immer, dass zumindest im Fußballverein angemeldet zu sein und dort kontinuierlich sich zu verbessern, eine Sportart systematisch zu erlernen, dass das wenigstens fair und gleich verteilt ist. Aber selbst da kann man Unterschiede messen. Und wenn wir dann aber ein Musikinstrument nehmen oder andere Freizeitaktivitäten, die voraussetzungsreicher sind, auch teurer sind, aber auch so sind, dass Kinder von alleine vielleicht nicht als erstes darauf kommen oder zumindest nur dann darauf kommen, wenn ihr Umfeld sie dazu sozusagen animiert, wie zum Beispiel, was weiß ich, wie viel Bratsche lernen oder sowas. Ne? Das sind Rahmenbedingungen, die total entscheidend sind, und deswegen sehen wir, dass ein Musikinstrument wirklich zu erlernen, das ist enorm selektiv, also das, da gibt es einen Riesenunterschied je nach sozialer Herkunft, und beim Sportverein ist der Unterschied nicht so groß, aber es gibt immer noch einen Unterschied. Also es ist immer noch so, dass privilegierte Kinder eher in Sportvereinen aktiv sind und dauerhaft systematisch sich verbessern als Kinder, die in prekären Lebenslagen aufwachsen.
Jetzt steht ja in dieser Grundschule ein Lehrer oder eine Lehrerin vor den Kindern, die vermutlich auch eher aus einem gehobenen sozialen Milieu kommt. Ja, was macht das aus, wenn die auf diese sehr unterschiedlichen Kinder trifft?
Das ist so, das stimmt schon, dass wir feststellen, dass Lehrkräfte tendenziell, auch nicht immer alle, aber tendenziell aus einem Milieu kommen, sowohl von ihrer Herkunft als auch von der Lebenssituation jetzt als Lehrkraft, das maximal eigentlich entfernt ist von der Lebenssituation von benachteiligten Kindern. Also das, was ich jetzt sage, betrifft jetzt ganz besonders Schulen in, wie man mittlerweile sagt, in herausfordernder Lage. Also da, wo sich Benachteiligungen und Problemlagen stark konzentrieren, da sehen wir, dass die Lehrkräfte nicht ansatzweise in der Nähe der Schule oder der anderen, der Schülerinnen und Schüler leben. Die leben ganz woanders. Die kommen nur weit entfernt zum Unterrichten. Die kennen sich nicht genau aus in der Lebensumwelt der Kinder und vieles mehr. Und von ihrer eigenen Sozialisation, ihrer eigenen Kindheit und Jugend kennen sie dann häufig auch nicht diese Problemlagen. Und das kann, sagen wir es so, das kann zu einer großen sozialen Distanz führen. Das ist eine Herausforderung, das ist ein Problem. Aber die gute Botschaft ist, dass Lehrkräfte heutzutage zunehmend dafür sensibilisiert werden. Aber nur sensibilisiert sein dafür heißt noch nicht, dass man weiß, was man dagegen tun kann. Aber zumindest ist die Problemwahrnehmung schon da. Also an vielen Schulen, an denen wir sind, braucht man die Lehrkräfte nicht fragen. Die haben alle schon selber darüber nachgedacht und auch darüber diskutiert, dass niemand in dem Stadtteil wohnt, in dem er oder sie unterrichtet, und noch nicht einmal in der Nähe des Stadtteils. Und die sehen das selber auch als eine Herausforderung, dass sie, wenn sie, und das wollen ja viele, lebensweltorientiert an den Problemlagen der Kinder, aber auch an den Fähigkeiten der Kinder ansetzen wollen, dass sie einfach eine große soziale Distanz haben, die sich auch darin übersetzt, dass sie ziemlich große Barrieren überwinden müssen, die Informationen zu haben und das Gefühl zu entwickeln, das sie brauchen, um optimal zu fördern.
Jetzt sind die Chancen für Paul wahrscheinlich ja deutlich größer, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen am Ende der vierten Klasse, als für Kevin und Jason. Da kann man sagen, klar, der hat wahrscheinlich eben auch mehr Hilfe zu Hause, hat mehr Möglichkeiten. Aber Sie sagen, selbst wenn alle drei die gleichen Noten haben, bekommt im Zweifel Paul die Gymnasialempfehlung und Kevin und Jason nicht. Warum?
Aber erstmal ganz kurz müssen wir feststellen, dass es tatsächlich so ist, dass die privilegiert aufgewachsenen Kinder, wenn sie eingeschult werden, schon bei der Einschulung gewisse Kompetenzvorsprünge haben. Und das liegt eben daran, wie sie aufgewachsen sind, ob sie Entwicklungsimpulse hatten und all das, was ich gerade erzählt habe, ob sie gefördert wurden und so weiter. Da gibt es also einen Unterschied. Das Problem ist jetzt, dass in der Schule diese Differenzen nur zum Teil ausgeglichen werden. Und übrigens tragisch ist auch, dass während der langen Sommerferien, also wenn die Schule nicht stattfindet, die Differenzen eher wieder auseinandergehen, weil die einen wieder in ihrem anregenden Umfeld zu Hause und in der Nachbarschaft und so weiter sind oder vielleicht tolle Urlaube machen und dort noch Sprachen lernen und kulturelles Angebot genießen, und die anderen eben keine weiteren Entwicklungsimpulse haben. Und da geht zum Teil in den langen Sommerferien die Schere auseinander. Das messen wir auch in anderen Ländern. Ganz schlecht ist es dort, wo die Sommerferien 3 Monate dauern, also wenn das sehr lange ist. Das heißt, lieber Schule als keine Schule. Das ist eine wichtige Info. Das ist auch ein Grund, warum ich schon nach ein paar Tagen Lockdown damals in der Pandemie gesagt habe, Leute, das geht auf Dauer so nicht. Da haben viele gesagt, wie willst du das wissen? Wir haben noch gar keine Studien. Und da habe ich gesagt, nee, wenn das schon in den Sommerferien so einen Effekt hat und in den Sommerferien sind die Kinder nicht zu Hause eingesperrt, jetzt in Anführungsstrichen, dann ist der Impact natürlich groß. So, und jetzt in den Institutionen wird nicht ausgeglichen und dann kann es dazu führen, dass die Wahrnehmung der Lehrkräfte so ist, dass zum Beispiel zwei Kinder, die sehr unterschiedliche soziale Rahmenbedingungen hatten, was weiß ich, wie in ihrem Beispiel Kevin und Paul, aber gleich kompetent sind, dass die vielleicht sogar ähnlich bewertet werden, aber als Empfehlung nachher Unterschiedliches rauskommt. Wir nehmen mal kurz an, dass die Bewertung vergleichbar ist. Dann berücksichtigen Lehrkräfte nun mal viele Dinge. Also besonders dann, wenn beide, also sowohl Paul als auch Kevin, jetzt nicht alles Einsen haben, sondern so Grenzfälle sind. Und gerade da, wo es Grenzfälle sind, berücksichtigen Lehrkräfte häufig das Elternhaus und überlegen sich, naja, Paul wird es nicht so einfach haben wahrscheinlich, Stand der Dinge heute, aber seine Eltern können ihn supporten und das könnte gut klappen und die können mit gutem Gewissen doch eine Gymnasialempfehlung geben. Bei Kevin denken die, Klammer auf, vielleicht sogar zum Teil zu Recht, Klammer zu, aber wirklich nur zum Teil, ne, dass Kevin auch ein Grenzfall ist und von zu Hause kaum supported werden kann. Vielleicht weiß man, dass die Eltern beide nie auf dem Gymnasium waren. Dann kommt noch eine zweite Fremdsprache, die die Eltern gar nicht können und so weiter und so fort. Und dann haben auch Lehrkräfte so ein Kopfkino und denken sich, naja, das ist ein großes Risiko und der geht am Gymnasium unter. Und die meisten Gymnasien sind auch so, dass sie sich jetzt nicht unbedingt jedem Kind zuwenden und überlegen, wie kann man da noch ausgleichen und so weiter und so fort. Und dann ist man schnell dabei zu sagen, lieber nicht aufs Gymnasium. Und auch die Eltern würden dann sagen, was weiß ich, wenn beide Eltern auf einer Hauptschule als Beispiel waren und das Kind kriegt jetzt eine Realschulempfehlung, sind die Eltern schon happy, schon besser als wir selber waren, ist alles gut und so. Und eigentlich sind alle zufrieden, in dem Fall jetzt. Und die Soziologen oder empirischen Bildungsforscher sagen, naja, meckert zwar gerade keiner, weil alle irgendwie gerade zufrieden sind, aber die sind gleich gut, kriegen verschiedene Empfehlungen und landen nachher auch an verschiedenen Schulen.
Jetzt ist aber zum Beispiel in Rheinland-Pfalz die Gymnasialempfehlung gar nicht bindend. Sprich, die Eltern können entscheiden. Das sagen sie aber, das wird es eher noch ungerechter machen.
So ist es. So ist es. Weil Pauls Eltern, jetzt nehmen wir mal an, beide hätten eine Realschulempfehlung, dann werden Pauls Eltern alles dran setzen, dass Paul dennoch aufs Gymnasium kommt und Kevins Eltern eher nicht. Und jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor den entgegengesetzten Fall. Wir haben einen total talentierten Kevin, der ist viel besser als Paul und bekommt sogar eine Gymnasialempfehlung. Und wir haben Paul, der ein durchschnittlicher Schüler ist und der kriegt eine Realschulempfehlung. Und am Ende in einem System, wo das keine verbindliche Empfehlung ist, sondern am Ende die Eltern doch entscheiden, wohin es geht, schaffen es die Eltern von Paul am Gymnasium anzumelden. Und Kevins Eltern sind unsicher und sagen zwar, oh toll, dass er eine Gymnasialempfehlung hat, aber sie fühlen selber, dass das mit Risiken verbunden ist. Sie denken sich, wir können ihm nicht so viel bieten wie die anderen Eltern am Gymnasium. Am Gymnasium sind eben nur Eltern wie Pauls Eltern, denkt man zumindest. Das ist ja nicht ganz so, aber zumindest denkt man das. Und dann diese zweite Fremdsprache, womöglich Latein, wir können es nicht, wir waren selber nie auf dem Gymnasium und so weiter und so fort. Und dann denken sie sich, alles klar, schicken wir ihn auf Realschule. Also sie gehen nach unten, weichen nach unten ab, weil sie es dürfen und sind trotzdem happy, auch in diesem Fall, weil Kevin ist auf einer besseren Schule, als sie selber waren. Also für sie ist das familiär ein Aufstieg. Und Paul ist jetzt auf dem Gymnasium, obwohl er schlechter ist als Kevin. Und das ist wahrscheinlich in einem System, wo die Übergangsempfehlung nicht verbindlich ist, denn Eltern erzeugen mehr Ungleichheit, als die Lehrkräfte sie erzeugen würden. Eben weil die einen nach unten abweichen, das können wir gut messen, und die anderen nach oben abweichen. Und das können wir im Übrigen ziemlich spannend sogar da messen, wo es quasi verbindliche Empfehlungen gibt, nämlich in Bayern zum Beispiel. Da darf man nicht nach oben abweichen, aber nach unten. Und da sehen wir, da wird es also erschwert für Pauls Eltern ohne eine Gymnasialempfehlung, dass Paul aufs Gymnasium geht. Aber Kevins Eltern können dort, und das kann man messen, nach unten abweichen. Das heißt, dort ist es weniger stark der Effekt, weil nicht beide Scherenblätter auseinandergehen. Aber dennoch ist der Effekt messbar. Das heißt, die Entscheidungen der Eltern haben einen echt großen Impact. Und spannenderweise, das setzt sich fort. Also sobald Paul und Kevin zum Beispiel beide Abitur gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kevin, obwohl er Abi mit der gleichen Durchschnittsnote hat wie Paul, dass er sich nicht traut, direkt ein Studium aufzunehmen, größer als bei Paul. Und da sieht man dieses defensive oder offensive Verhalten bei der Entscheidungsfindung, das vorher die Eltern hatten, setzt sich fort, sobald die Kids alt genug sind, dass sie selbst für sich entscheiden.
Also je höher der Bildungsgrad, der erreicht wird, desto geringer ist die Repräsentanz von Kindern, die aus sozial schwächeren Schichten kommen. Ich glaube, auf die Formel kann man es bringen, ne?
So kann man es sagen. Also und das ist übrigens nochmal, weil Sie haben das jetzt so schön formuliert, aber damit es deutlicher wird, was wir hier vor uns haben, man könnte ja meinen, dass wenn Kevin, einer von prozentual wenigen aus seinem Milieu, dann Abi geschafft hat, dass der so viele Hürden überwunden hat, dass der jetzt robust ist. Das muss ein robuster Typ sein, der ab jetzt jede Hürde wunderbar meistert. Und genau das messen wir nicht. Das heißt, diese Filter, die bleiben wirksam. Die gesamte Biografie messen wir, dass auf der nächsten Bildungsetappe und der nächsten und dann auch der beruflichen Etablierung und im Beruf die Aufstiege innerhalb einer Firma, innerhalb einer berufsbiografischen Karriere, sehen wir, dass die einen schneller vorankommen und die anderen sich defensiver verhalten. Das heißt, es ist nicht so, dass die Auserlesenen aus den benachteiligten Milieus, wenn sie mal den Bildungsaufstieg geschafft haben, dass die so robust und so selbstbewusst und so kompetent sind, dass sie danach alles mit Lockerheit überwinden, sondern wir sehen, dass es dauerhafte soziale Filter sind, die permanent wirken. Und daran merkt man, dass das tatsächlich am Ende ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, weil wenn Kevin nicht studiert und nach dem Studium größere Probleme hat, sich beruflich zu etablieren, dann fällt es schwer, das noch der Grundschullehrerin anzukreiden. Also wir sehen, dass das in unserer gesamten Gesellschaft wirken solche Mechanismen. Und deswegen gibt es ja so viel Forschung zu.
Aber die Frage ist, woran liegt es, dass zum Beispiel Kevin und Paul, wenn die jetzt meinetwegen in derselben Firma arbeiten, dieselbe Ausbildung haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Paul mal eine Führungsposition einnimmt, auch dann noch größer ist als die von Kevin?
Das kann an ganz vielen Dingen liegen. Es hat einmal die Komponente, was man sich zutraut. Also Sie müssen sich vorstellen, dass Paul vielleicht, ich überzeichne jetzt auch mal, aber regelmäßig erlebt, dass wenn sein eigener Vater Geburtstag hat, da ist vielleicht der Oberbürgermeister aus Mainz beim Geburtstag dabei. Das heißt, für ihn ist es selbstverständlich, den Oberbürgermeister zu kennen, den ein oder anderen Richter, einen Anwalt und so weiter und so fort. Für ihn sind das ganz normale Leute und es ist für ihn nicht eine schwere Vorstellung zu sagen, naja, vielleicht werde ich nicht Arzt wie mein Vater, aber vielleicht werde ich Bürgermeister oder Richter oder sonst was, weil der kennt die alle und für ihn ist es eine relativ selbstverständliche Sache. Der duzt die vielleicht alle, die schenken ihm was zum Geburtstag. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und der andere Aspekt ist, dass wahrscheinlich Pauls Eltern auch ein bisschen impliziten Druck ausüben, dass sie nicht zufrieden wären, wenn Paul eine völlig ehrenhafte Maurer-Ausbildung macht. Also ich fände, das wäre eigentlich cool. Ne? Ich ermutige oft auch Leute, wirklich nach Interesse zu entscheiden. Aber so läuft der Hase nicht, sondern dass es schon so einen sozialen Druck gibt, dass die Eltern eigentlich wollen, dass die eigenen Kinder mindestens das erreichen, was man selbst auch erreicht hat. Und deswegen hat Paul einen größeren Druck.
Vielleicht ändert sich das ja, wenn man als Handwerker heute mehr verdient ist als Akademiker. Ja, die sind also im Zweifel gefragter, genau.
Das wäre tatsächlich wünschenswert. Und ich glaube, wir als Gesellschaft insgesamt haben noch nicht ganz den Schuss gehört, dass wir das bereuen werden, wie sehr wir Handwerk und auch total relevante berufliche Tätigkeiten, die viel zu schlechtes Image haben, jetzt gerade so runterfahren. Ich weiß gar nicht, ob das allen bekannt ist, dass im Augenblick mehr junge Menschen ein Studium beginnen nach der Schule als eine duale Ausbildung. Und das haben wir, diese Situation haben wir jetzt schon seit über 10 Jahren. Und wenn wir das so auf Dauer machen und dann der demografische Wandel und so weiter und so fort, dann weiß ich nicht so genau, ob das so eine gute Entwicklung ist. Aber das ist ja alles passiert, weil wir die Situation haben, dass Akademikerkinder tendenziell eben auf keinen Fall eine Ausbildung machen wollen, eine berufliche. Und wenn wir also es nicht hinbekommen, dass alle so ein bisschen mehr offen sind für verschiedene Wege, wenn wir also nur versuchen, dass die auseinandergehende Schere von unten zu schließen, dann führt das zu dem, was wir jetzt haben, zu so einer Akademisierung. Das heißt, das ist wirklich eine echt komplexe Situation. Wir haben bisher die ungleichen Bildungschancen hauptsächlich dadurch etwas verdeckt, dass wir einfach mehr Gymnasien, mehr Gesamtschulen, mehr Abiturienten, mehr Hochschulplätze geschaffen haben und damit einfach für alle mehr oder weniger die Chancen verdoppelt haben. Aber wenn ich die Chancen für Paul verdopple und auch für Kevin verdopple, verdopple ich auch den Unterschied zwischen beiden. Und das ist der Grund, warum bei all dieser Bildungsexpansion wir immer noch messen können, dass die Ungleichheit ziemlich stabil leider noch da ist und das, obwohl so viel sich verändert hat. Also Sie merken, das ist eine super komplexe
Sache. Ne? Ich frage mich nur, das wird ja auch mal bei der PISA-Studie wieder deutlich, dass die sozialen Unterschiede in Deutschland extrem sind, also dass die zu extrem unterschiedlichen Leistungen führen. Was machen andere Länder, andere europäische Länder zum Beispiel, die da besser abschneiden, besser? Ist es nur, dass die mehr Ganztagsschulen haben oder dass sie später die Kinder später trennen voneinander? Also dass eben nicht nach der vierten Klasse Grundschule getrennt wird, sondern zum Beispiel nach 9 Schuljahren erst?
Ja, das sind viele Dinge. Also es ist einmal, welche Rolle haben die Eltern? Spielen die Eltern eine zentrale Rolle? Müssen sie alle möglichen Lücken füllen oder schaffen es Ganztagsschulen, Ganztagskitas praktisch einen großen Teil, zumindest von Montag bis Freitag, der Kindheit eigenständig und in hoher Qualität für alle gleich zu gestalten. Wenn für alle in hoher Qualität in den Bildungsinstitutionen die Kindheit in ähnlicher Weise gestaltet wird, heißt das also in den Bildungsinstitutionen, zumindest dort erleben die Kinder ganz ähnliche Möglichkeiten und dadurch schafft man schon einiges auszugleichen. Aber das ist nicht das Einzige. Sie müssen auch bedenken, dass wir die Situation in Deutschland haben, und das finde ich ja auch so tragisch, das geht nicht nur ums Bildungssystem, dass wir nachdem wir in den letzten 20 Jahren überwiegend gute ökonomische Situationen hatten, nicht die letzten drei, vier Jahre, aber über die Jahrzehnte, da hat sich das Armutsrisiko für fast alle Bevölkerungsgruppen verringert. Nur nicht für Kinder. Bei Kindern ist es sogar tendenziell leicht gestiegen, das Armutsrisiko, also die Wahrscheinlichkeit, im Kindesalter von ökonomischer Armut betroffen zu sein. Und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir leisten es uns, so wenig Kinder zu haben wie historisch noch nie. Und gleichzeitig ist die Kinderarmut leicht gestiegen in einer Situation, in der die Ökonomie eigentlich voll in Fahrt war. Was passiert dann jetzt, wenn wir strukturell in dauerhafte ökonomische Stagnation oder also in einer schwierigen ökonomischen Lage kommen? Und wenn das jetzt beides zusammenkommt, also einmal unser Bildungssystem ist überhaupt nicht gut aufgestellt, Ungleichheit auszugleichen, und auf der anderen Seite schafft unsere Gesellschaft für Kinder und Jugendliche höhere Armutsrisiken und damit höhere Ungleichheitssituationen, dann läuft echt ganz schön viel auf einmal schief. Und ohne Intervention, also sei es in der ökonomischen und sozialen Situation der Familien oder der Situation der Bildungsinstitutionen oder am besten beides. Wenn man da nicht reingeht, kann man Ungleichheit nicht ausgleichen. Wenn man da nichts macht, dann misst man eben das, was wir messen, und am Ende kommt man bei mir nur auf eine 4.
Jetzt ruft Friedrich Merz bei Ihnen an und sagt, Professor El Mafalani, ich will, dass wir mindestens auf eine 2 kommen. Können Sie das deutsche Schulsystem so umgestalten, dass es passiert? Sie kriegen dafür einen Teil meines Sondervermögens. Wie viel brauchen Sie und was würden Sie mit dem Geld machen?
Sehr schön. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber
wer weiß.
Aber selbst wenn es passieren würde, es wäre nicht so einfach, da irgendwie an ein, zwei Stellschrauben zu drehen. Ich würde es mal so formulieren. Wir brauchen einmal schon eine Menge Geld. Aber ich glaube, das ist nicht das, woran es scheitert, wenn wir uns angucken, was wir für Sondervermögen haben, wenn wir auch diese dritte Grundgesetzänderung, dass die Bundesländer sich jetzt verschulden dürfen, sehen. Wenn Bundesländer sich verschulden dürfen, dann können die das fast für nichts anderes ausgeben als für Straßen, Polizei und Bildungsinstitutionen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass jetzt die Bildungsinstitutionen wirklich besser ausgestattet werden. Zumindest ist das Potenzial jetzt endlich da. Es war vorher ja tatsächlich nicht da. Wenn man sich nicht verschulden darf, muss man bei jeder Änderung, die man vornimmt im Bildungssystem, sich sicher sein, dass man das ohne Schulden auch in 20 Jahren noch finanzieren muss. Deswegen konnte ich sehr gut verstehen, dass die Bundesländer sich sehr zurückgehalten haben. Selbst da, wo ich mitbekommen habe, dass die Ministerpräsidenten oder die Ressortminister eigentlich das Problem schon verstanden haben. Die haben mich auch oft genug eingeladen. Aber klar, und jetzt hat man die Möglichkeit, Engpässe finanziell durch Verschuldung, die jetzt im Grundgesetz ermöglicht wird, auszugleichen. Und deswegen kann man jetzt ein bisschen offensiver sein. Dann gibt es noch die 100 Milliarden, die die Länder über das Sondervermögen bekommen. Also das ist möglich. Also finanziell, glaube ich, daran wird es nicht scheitern. Was finanziell ist, also der eine Teil, das ist möglich. Der andere Teil ist ein großer Kulturwandel. Und zwar ein Kulturwandel, der beinhaltet, dass wir das Verhältnis von Familie und Bildungsinstitution, also zum Beispiel Kita oder Grundschule, dass wir das nochmal richtig neu und wirklich bewusst austarieren müssen. Denn wir haben jetzt die Situation, dass immer mehr Kinder immer längere Zeit in den Institutionen sind, aber die Institutionen haben sich nicht angepasst. Das heißt, die nehmen den Familien Zeit ab, übernehmen aber nicht sonderlich viele Aufgaben. Das heißt, das ist auch der Grund, warum Familien so im Stress sind.
Es ist immer noch zu viel eine Verwahranstalt.
Das ist immer noch zu viel Betreuung. Genau, Betreuung statt eben das, was sein müsste. Und ich sage das jetzt mal so deutlich, damit auch klar wird, dass es ein Kulturwandel ist. Funktionen, die wir bisher der Familie zugeschrieben haben, müssten zum Teil, nicht alle, zum Teil in den Institutionen übernommen werden.
Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel sich um die Gesundheit von Kindern zu kümmern, um die Ernährung, um die Versorgung mit Kunst und Kultur, ein Musikinstrument lernen und. Ich könnte jetzt 1000 Sachen sagen.
Also sprich mir geht's auch nicht zum Beispiel, dass Vereine stärker in den Schulen aktiv werden.
Das geht gar nicht mehr anders. Das geht gar nicht mehr anders. Ja. Wenn bald alle ganztags in der Grundschule sind oder der überwiegende Teil, dann werden Vereine ja Probleme bekommen. Wie kommen dann die Kinder in die Vereine? Also klar kann man hoffen, dass die Eltern sie dann dahin bringen, aber das ist unwahrscheinlich, weil wir ja aufgrund der zunehmenden Zahl an Rentnerinnen und Rentner auch angewiesen sind als Gesellschaft, dass die Müttererwerbsquote steigt. Also die Vätererwerbsquote ist schon hoch und die Müttererwerbsquote muss steigen, sonst können wir das mit dem Rentensystem sowieso vergessen. Das heißt, wir können uns nicht mehr auf Eltern verlassen. Und im Übrigen ist die Tatsache, dass beide Eltern arbeiten, in dem häufigeren Fall aus der Not geboren. Also das sind keine Selbstverwirklichungen. Das heißt, beide arbeiten, weil man sonst unter die Armutsgrenze gehen würde. Und das schaffen sie nämlich mit einem Gehalt und deswegen arbeiten beide. Ich sage das nur, weil viele ja sagen, na gut, wenn jetzt Dual Career, beide Akademiker und die haben keine Zeit, warum sollen wir uns als Gesellschaft darum kümmern? Die verdienen genug Geld. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn beide Eltern mit hoher Stundenzahl arbeiten, dann ist es tendenziell sogar wahrscheinlich deshalb so, weil ein Gehalt nicht reicht. Die höchste Erwerbstätigkeit zum Beispiel bei Müttern haben alle alleinerziehende Mütter. Und daran sieht man einfach, dass wir viele, viele Probleme in einem Rutsch abräumen, wenn wir die Erwartung, was Eltern leisten sollen von kleinen Kindern, Kita- und Grundschulalter ganz besonders, wenn wir diese Erwartung senken und nicht mehr die Schulen und Kitas dabei alleine lassen, damit irgendwie zurechtzukommen. Ich will auf eine Sache deutlich hinweisen. Bei allen, die jetzt gerade zuhören, kommt wahrscheinlich, ja, das machen doch, also ich kenne voll viele, die machen das schon. Und das stimmt. Aus der Not geboren, weil es anders nicht mehr funktioniert, haben viele Kitas und viele Grundschulen sich schon längst auf den Weg gemacht und übernehmen Aufgaben der Familie. Aber sie machen es, weil es sonst nicht mehr funktioniert. Sie machen es nicht, weil es im Schulgesetz steht. Sie machen es nicht, weil sie sagen, das ist unser natürlicher Auftrag. So ist unsere Gesellschaft jetzt. Das ist unsere Hauptfunktion. Das ist kein nice to have und auch keine Sache, die wir nur machen, wenn der Handlungsdruck zu groß ist, sondern das ist jetzt unsere neue Funktion und das ist gleichberechtigt zu all den anderen Funktionen und das müssen wir jetzt machen. Und dann geht man damit nämlich strategisch um. Im Augenblick reagieren darauf Institutionen immer dann, wenn im sprichwörtlichen Sinne das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Und deswegen dieser Kulturwandel, dass sich im Übrigen auch Lehrkräfte fragen, was ist eigentlich meine Vorstellung von meiner Funktion als Lehrkraft und Erzieherin, was ist meine und so weiter und so weiter, auch Schulsozialarbeiter und, dass die alle mal überlegen, ob die Art und Weise, wie sie denken, die Art und Weise, wie sie ihre eigene Profession, also ihr eigenes Berufsbild sehen, ob das nicht aus einem anderen Jahrhundert kommt, wo Familien, Kindheit, all das anders war als heute.
Und Sie sagen ja auch, es braucht so multiprofessionelle Teams an den Schulen. Also es reicht halt nicht mehr, dass da irgendwie nur der Lehrer ist, sondern man braucht Sozialarbeiter, man braucht Psychologen.
Genau. Und wir brauchen ganz viele verschiedene Professionen. Wenn wir Eltern zumindest zum Teil ersetzen wollen, kriegt man das weder auf einer Arschbacke noch mit nur einer Berufsgruppe hin, sondern brauchen wir viele. Und dann kommt es auch darauf an, dass wir jetzt Folgendes machen, nämlich etwas, wofür wir in Deutschland keine Tradition haben, dass nämlich diese verschiedenen Berufsgruppen, Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, Lehrkräfte, Erzieherinnen und es gibt noch weitere pädagogische Berufe, die in der Vergangenheit nicht einmal im gleichen Gebäude gearbeitet haben. Die arbeiten jetzt im gleichen Gebäude, aber die arbeiten nicht miteinander, sondern nebeneinander. Manche erzählen mir sogar gegeneinander, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Und das, was sich etablieren muss, wofür wir keine Tradition haben, historisch gesehen, ist, dass man zwar arbeitsteilig vorgeht, aber das gleiche Ziel hat oder die gleichen Ziele hat. Das ist gar nicht so einfach, denn wir müssen, wenn wir sagen, wir übernehmen Funktionen der Familie in den Institutionen, heißt das auch, dass das Wohlbefinden, das Glücksgefühl, die Selbstwahrnehmung der Kinder uns interessieren muss. Wie geht's denen? Haben die Ängste? Das muss uns interessieren, und zwar nicht erst dann, wenn das Kind sagt, ich habe Angst, sondern das muss uns einfach immer interessieren. Das Wohlbefinden, so würde ich es allgemein nennen, so nennen wir es Wellbeing im internationalen Bereich. Und das muss uns interessieren, und zwar sowohl die Lehrkräfte als auch die Schulsozialarbeiter. Und andererseits muss alle interessieren, sowohl die Lehrkräfte als auch die Schulsozialarbeiter, dass die Kinder in ihrer Lernentwicklung einen nahezu optimalen Pfad einnehmen. Und die Realität ist, dass die Lehrkräfte sich nur für die Lernentwicklung und gar nicht für das Wohlbefinden oder kaum für das Wohlbefinden interessieren und die anderen pädagogischen Gruppen sich fast nur für das Wohlbefinden und kaum für die Lernentwicklung interessieren. Und dadurch haben wir keine Synergieeffekte, weil man arbeitet nebeneinander, und daran merken sie, für alle ist das ein Kulturwandel, nicht nur, was weiß ich, für den Staat und für das Verhältnis von hier und da, sondern auch für verschiedene pädagogische Berufe, die jetzt gemeinsam etwas machen müssen, was gar nicht so einfach ist, nämlich Funktion, die bisher die Familie erfüllt hat, zum Teil ersetzen.
Aber dass das stattfindet und dass Kinder wirklich optimal gefördert werden und sich auch in den Bildungseinrichtungen optimal als Mensch wohlfühlen, das ist umso wichtiger, als dass diese Kinder eben, das sagen Sie auch in Ihrem Buch Kinder, aufgrund des demografischen Wandels unsere Gesellschaft am Laufen halten müssen. Also wir sind einfach extrem darauf angewiesen, dass die gut ausgebildet und fähig da rauskommen. Mir ist ehrlich gesagt zum ersten Mal klar, demografischer Wandel sagt jedem was, aber wie krass es ist, das ist mir wirklich durch die Lektüre Ihres Buches klar geworden. Mhm. Sie selbst nutzen ja auch gerne, wenn Sie drüber sprechen, das Bild eines Autos, das auf eine Wand zurast, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, weil so viele Menschen jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Rente gehen werden und so wenig junge nachkommen. Gibt es denn überhaupt aktuell im Mai 2025 noch eine Chance, den Aufprall dieses Autos zu verhindern?
Das glaube ich nicht, aber ich sag mal so, wenn wir ausgerechnet haben, dass der Bremsweg zu lang ist, dann würde ja intuitiv jeder sagen, dann müssen wir erst recht eine Vollbremsung machen. Also es halt nur, weil wir feststellen, dass der Aufprall nicht mehr zu verhindern ist, heißt das ja nicht, dass wir nichts mehr machen müssen, sondern jetzt müssen wir erst recht sofort die Entwicklung bremsen, die wir jetzt eingeschlagen haben, weil der Aufprall kann im einen Fall tödlich sein und im anderen Fall gibt es nur einen kleinen Blechschaden. Also das können wir noch gestalten, was für ein Schaden entsteht. Aber der Schaden ist ja schon da. Also wir haben bei der letzten PISA-Studie die schlechtesten Ergebnisse gehabt, die jemals gemessen wurden. Und der demografische Wandel erklärt, warum das keiner richtig mitbekommen hat. Als die erste PISA-Studie rauskam mit desaströsen Ergebnissen, waren diejenigen, die größte Bevölkerungsgruppe ist, die Babyboomer, die Eltern. Und wenn natürlich die größte Wählergruppe Eltern sind und herauskommt bei der großen internationalen Studie, dass das Land der Dichter und Denker also wirklich kurz vorm Abstiegsplatz ist, wenn wir mal in der Bundesliga-Tabelle denken, dann ist das ein Issue. Dann ist das sogar ein Thema, das auf die Tagesordnung kommt, dauerhaft. Obwohl die Studie kurz nach dem 11. September 2001, kurz nach dem Afghanistan-Krieg, kurz nach unheimlich vielen Dingen, die hätten wichtiger sein können, erschienen ist, und trotzdem gab es den PISA-Schock. Jetzt kam vor anderthalb Jahren die letzte PISA-Studie raus mit noch schlechteren Ergebnissen, und es hat niemanden interessiert, weil die größte Bevölkerungsgruppe, die damals in den 30er waren vom Lebensalter, also irgendwas zwischen 30 und 40, ist jetzt irgendwas zwischen 55 und 65. Und das sind eben keine Eltern und überwiegend auch noch keine Großeltern. Und deswegen entsteht keine Öffentlichkeit. Deswegen ist es für Politikerinnen und Politiker relativ rational zu sagen, lass uns das Thema gar nicht ansprechen. Eltern sind so wenige, also Eltern von minderjährigen Kindern sind so wenige, dass man am besten darüber nicht redet, weil die sind als Wählerinnen und Wähler ziemlich irrelevant, weil sie wenige sind und im Übrigen auch, weil ziemlich hoher Anteil dieser wenigen nicht wahlberechtigt ist, ne, Zugewanderte sind. Und das führt dann dazu, dass wir das hatten, was wir jetzt erlebt haben. Wir haben eine Situation, wo alles, was wir messen zur Kindheit und Jugend, vergleichsweise so schlecht ist wie seit 20, vielleicht sogar 30 Jahren nicht mehr. Und im gesamten Wahlkampf wurde darüber nahezu kein Wort verloren. Auch in Koalitionsvereinbarungen nahezu nichts. Aber übrigens auch kein Brennpunktthema, keine Diskussion, keine Talkshow, wo das jetzt eine besondere Rolle spielt. Und das, daran sieht man, dass eine demografische Veränderung, eine Alterung der Gesellschaft hat Einfluss auf die Demokratie, hat Einfluss auf die öffentlichen Diskurse, hat Einfluss auf die Art und Weise, wie man Zielkonflikte, ne? Wir müssen das machen, wir müssen das machen, aber wir können nicht beides gleichzeitig machen. Ich fand am schönsten, hat man das gesehen, während der Pandemie, wo man bezogen auf Kinder so wirklich am sorglosesten einfach immer gesagt hat, wir wissen zwar nicht genau, ob das jetzt wichtig ist, dass die dauerhaft im Lockdown sind, aber komm, wir machen es einfach. Und der Lockdown begann immer bei den Kindern und endete bei den Kindern. Die waren im Prinzip am längsten im Lockdown von allen gesellschaftlichen Bereichen. Und das wäre eben nicht möglich gewesen, wenn wir keine alternde Gesellschaft sind. Deswegen heißt das Buch auch Kinder, Minderheit ohne Schutz. Es ist eine so kleine Gruppe, dass man sie leicht, schnell und offenbar auch sorglos übersehen kann.
Was macht man denn jetzt mit dem Befund? Weil wenn jeder nur eine Stimme hat, um zu wählen, und die Eltern eben sich dann auch in der Wahl nicht durchsetzen können für ihre Kinder, was gäbe es denn für Lösungsmöglichkeiten, damit diese Kinder wieder stärker gesehen werden?
Das ist alles kein Naturgesetz. Also wenn wir sensibilisiert dafür sind, wenn wir zum Beispiel, ich formuliere es jetzt mal hart, wenn wir eigentlich wollen, dass diese vielen Menschen, die jetzt in Rente gehen, dass die in 20, 30 Jahren würdevoll altern und hochaltrig werden und dabei mobil sind und Freude am Leben haben. Wenn wir die Gesellschaft so organisieren wollen, dann ist das nur möglich, dass man würdevoll hier altern kann in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass Kindheit vernünftig hier funktioniert. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Es geht nicht darum, dass es nur um die Kinder geht, sondern die gesamte Gesellschaft hängt davon ab. Unsere ganze Zukunft hängt davon ab. Wir haben ja auch übrigens ein Gesamtsystem, was sich daran gewöhnt hat, 10% schaffen es nicht, einen Abschluss zu machen oder wir schaffen den Übergang in Beruf nicht und so. Und wir hatten immer genug erwerbstätige Personen oder Personen im erwerbsfähigen Alter, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir ein System haben, was permanent Leute zum Scheitern bringt. Die scheitern im System oder am System. Und wir haben praktisch diesen Modus, der ist in uns drin. Das ganze System hat sich damit arrangiert. Keiner regt sich darüber auf, dass wir seit Jahrzehnten jedes Jahr so viele erfolglose Geschichten, biografische Geschichten zulassen. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir jedes Jahr doppelt so viele Renteneintritte haben wie Einschulung. Jetzt haben wir also die Situation, dass wir jedes Kind brauchen. Und wir müssten jetzt den Schalter umlegen. Zum Beispiel der Kulturwandel, von dem ich gesprochen habe gerade. Ich glaube, dazu wären wir imstande. Wir müssen nur verstehen, was die Stunde geschlagen hat. Denn ich glaube nicht, dass es allen klar ist, wenn ich das noch sagen darf, der insgesamte Abwärtstrend, den wir übrigens in allen Bundesländern sehen, den wir bei den Grundschulstudien sehen, bei der weiterführenden Schule, der ist einfach allgemein zu erkennen. Der fand statt bei denjenigen, die jetzt so, sagen wir mal, Anfang 20 und jünger sind. Das heißt also, die sogenannten Gen Zs, über die alle gerade meckern auf dem Arbeitsmarkt, die wurden mit sehr guten Ergebnissen gemessen. Also ich meine jetzt so Mitte 20-Jährige. Das waren die besten Leute, so Mitte 20, Ende 20, diese Leute, die wurden, als sie Kinder und Jugendliche waren, in den Studien hatten die die besten Ergebnisse. Ich rede also nicht über Gen Zs, die jetzt gerade auf dem Arbeitsmarkt sind, sondern ich rede über die noch kommen. Und die haben so deutlich schlechtere Befunde, dass wir lieber jetzt handeln, in 5 Jahren werden es alle merken. So würde ich es jetzt mal platt sagen. Und was ich so tragisch finde, ist, dass wenn das gesamte System und die Gesellschaft insgesamt bezogen auf Kinder nicht mehr adäquat funktionieren, dann leiden darunter besonders Kinder, die in Armut aufwachsen, besonders Kinder, behinderte Kinder, Kinder, die Beeinträchtigung haben, besonders neu zugewanderte Kinder. Und das können wir auch jetzt messen. Also wir können jetzt messen, bei allen ist ein Abwärtstrend zu erkennen, aber bei den sogenannten vulnerablen Gruppen oder bei den besonders Benachteiligten ist der besonders ausgeprägt. Das heißt, wer schwach reinkommt, wird in diesem System, was insgesamt schwächelt, noch schwächer. Und wir sollten uns insgesamt sensibilisieren und uns klar darüber werden, dass wir das, was wir imstande sind, selbst zu beeinflussen, nämlich wie Kinder in Deutschland aufwachsen heute, wo sie die kleinste Bevölkerungsgruppe sind, so klein wie noch nie. Das können wir beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, was die USA machen, was Russland macht. Wir können nicht beeinflussen, wo es überall Krieg gibt. Darauf müssen wir reagieren, keine Frage. Aber da gleichzeitig das zu vernachlässigen, was vollständig in unserer Hand liegt, das ist echt ein Problem. Und deswegen sage ich immer, das größte innenpolitische Problem, was wir vollständig in den eigenen Händen haben, nämlich wie Kinder hier aufwachsen, wie unser Bildungssystem funktioniert und wie nachwachsende Generationen auf so eine super unsichere Zukunft vorbereitet werden, ermutigt werden, gefördert werden, das machen wir einfach wirklich. Ich korrigiere mich, ich gebe eine 5+.
Vielleicht kann mir auch die ältere Generation, die ja heute auch fitter ist als früher, mit einbinden.
So ist
bei
es.
Der Bildung dieser Kinder.
Wir haben so viele sogenannte Seniorinnen und Senioren, Menschen, die jetzt in Rente gehen oder schon in Rente sind. Das sind so viele, auf die kann man nicht verzichten. Aber es geht mir nicht nur um die Anzahl. Die sind kognitiv und körperlich so fit, wie noch nie eine Rentnergeneration war. Das wäre also nicht nur aus quantitativen Gründen, sondern wirklich aus qualitativen Gründen sträflich, die einfach jetzt ein Rentenleben führen zu lassen, wie das in der Vergangenheit war. Erstens glaube ich, dass das gar nicht funktioniert und zweitens glaube ich, dass wir darauf angewiesen sind, wenn wir das Bildungssystem verbessern wollen, dass wir so viele Menschen wie möglich, die in der Lage sind und willens sind, sich für Kinder zu engagieren, in die Kitas, in Grundschulen und weiterführenden Schulen reinbringen müssten. Von den sogenannten Babyboomern, ich meine jetzt nur diejenigen, die in den 1960ern geboren sind, also zwischen 1960 und 1969, wenn wir von denen 10% dazu kriegen, sich in einer nennenswerten Stundenzahl zu engagieren in Kitas und Grundschulen, und am besten honoriert, ich will nicht, dass das alles ehrenamtlich gemacht wird, sondern schon so, dass man dafür auch bezahlt wird, dann wären das mehr Menschen als alle Erzieherinnen und Erzieher plus alle Grundschullehrkräfte, die es in Deutschland gibt, zusammen.
Wahnsinn.
Wenn nur jede 10. Person, nicht alle Rentner, sondern nur der Babyboomer das machen würde. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht anders geht, weil wir haben ja durch den demografischen Wandel einen Fachkräftemangel, auch in pädagogischen Berufen. Wir werden das nicht hinbekommen, nur mit Fachkräften. Ich glaube, wir sind darauf angewiesen und ich hoffe, dass wir in diese Richtung gehen.
Ich denke, die Babyboomer haben die Botschaft jetzt gehört in der Sendung und werden jetzt allen möglichen Institutionen Schlange stehen, um sich zu engagieren für Kinder. Herr Professor Elf-Mafalani, herzlichen Dank für das Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Sie haben ja selbst Kinder. Wie alt sind die jetzt?
Also meine Tochter ist mit dem Studium fast fertig.
Sie haben eine Tochter?
Eine Tochter, ja.
Okay, vielleicht kommen ja irgendwann die Enkelkinder.
Wer weiß.
Genau. Also, jedenfalls gilt, was wir generationenübergreifend brauchen und auch als Erwachsene, ist es, sich nicht immer vom äußeren Schein täuschen zu lassen und um die Ecke zu denken. Und in diesem Sinn habe ich ein Spiel für Sie gefunden. Können Sie mit Ihrer erwachsenen Tochter spielen, mit Ihrer Frau, mit irgendwelchen Kindern, mit denen Sie zu tun haben. Sie gehen ja auch ganz gerne an Schulen mal. Mhm. Und das ist eines meiner persönlichen Lieblingsspiele. Da kann man nämlich dieses um die Ecke denken ganz gut lernen. Geistesblitz, das geht Ihnen postwendend zu.
Ich bin gespannt.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank.
War mir eine Freude.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.